Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Ja, der Bundestag, der hat ja mit stehendem Applaus beschlossen, die Bundeswehr aufzurüsten. Die Regierung, die will Waffen liefern in ein Kriegsgebiet. Also wahrscheinlich, es geht nicht so richtig voran. Und ja, mitten in Europa, da tobt ein Krieg. Wir hätten es, glaube ich, alle vor einem Vierteljahr noch nicht gedacht. Die Überraschung scheint groß, wobei es gibt Bücher, und über die reden wir jetzt hier in unserem Sachbuchmagazin. Die klingen ein bisschen so, als wäre die Überraschung vielleicht doch gar nicht so groß, als müsste sie gar nicht so groß sein. Hier in unserem Sachbuchmagazin, die Lesart vom Deutschlandfunk Kultur, heute aus dem Grillo-Theater in Essen. Und da haben wir eingeladen, zum einen Rüdiger von Fritsch. Er hat die EU-Osterweiterung mit vorbereitet. Er war Botschafter in Warschau, das war in den Jahren 2010 bis 2014. Und in Moskau von 2014 bis 2019. Und sein gerade eben erschienenes Buch zum Krieg in der Ukraine, das heißt Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. Guten Tag, Herr Pfarrer von Fritsch.
Guten Tag, Herr Raphansel.
Sind Sie also nach Moskau gekommen. Das war im Jahr der Krim-Annexion. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Treffen mit Putin? Wie war die Situation in diesem Jahr der Annexion?
Es war insofern ungewöhnlich, als ein Diplomat seinen Posten beginnt, versucht erstmal freundlich Kontakte aufzubauen, sich kennenzulernen, Vertrauen zu schaffen. Und das war in dieser Situation völlig unmöglich. Ich bin quasi mit dem Tag der Annexion der Krim eingetroffen. Und bereits das erste offizielle Gespräch, das ich führte, war Konfrontation pur. Und davon war die Zeit insgesamt sehr stark bestimmt.
Ihr letztes Treffen dann 2019, das Abschiedstreffen. Wie hatte sich das verändert? Wie hatte sich vielleicht auch Putin verändert in dieser Zeit?
In dieser Zeit kann man das nicht sagen, dass er sich verändert hatte. Es ist eher, glaube ich, eine Veränderung, eine sehr lange Zeit, die sich in den letzten Jahren beschleunigt hat. Darüber können wir vielleicht auch sprechen. Sein Denken hat sich verändert, seine Sicht auf die Welt. Andere Dinge haben Priorität gewonnen. 2019, dieses Abschiedsgespräch war ungewöhnlich, und ich habe ihm auch gesagt, dass es eine Geste an mein Land empfinde, dass er dieses Gespräch führt, und es war von all den Themen auch konfrontativ bestimmt, die uns über die Jahre begleitet hatten. Menschenrechtsverletzungen, Unterdrücken der Pressefreiheit, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Syrien, all die Themen sind wir noch einmal durchgegangen, und es war natürlich eine sehr interessante Gelegenheit, auszuloten, wo steht dieser Präsident im Moment. Und es war auch ganz bezeichnend, zum Thema Ukraine, Wolodymyr Zelensky war gerade Präsident geworden, und ich habe die Gelegenheit genutzt zu sagen, wäre das nicht ein guter Anlass, dass er das große Russland auf die Ukraine zugeht und er diesem jungen Präsidenten das Gespräch anbietet.
Was
und
an war
seiner,
die Antwort?
Seiner Reaktion konnte man entnehmen, dass es der junge Mann offensichtlich an Respekt hatte fehlen lassen und sich nicht so benahm, wie der Präsident eines kleinen Nachbarlandes sich gegenüber dem Präsidenten des großen Russlands zu benehmen hat. Und da wurde mir klar, dass das ein schwieriges Verhältnis werden wird.
Benimmregeln haben wir allerdings in den letzten Wochen auch aus Berlin gegenüber der Ukraine erlebt, als Herr Scholz nicht sehr glücklich war, dass der Bundespräsident nicht dorthin reisen sollte, ohne das vergleichen zu wollen.
Das sollte man in der Tat nicht vergleichen. Und ich denke, dass die Reaktion der Bundesregierung auf diese sehr unglückliche Agieren der ukrainischen Regierung richtig und angemessen war.
Ebenfalls zu Gast ist bei uns Stefan Kreuzberger. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der Uni Rostock und er ist auch Mitglied der gemeinsamen deutsch-russischen Geschichtskommission. Und sein Buch, das ist quasi mit Kriegsbeginn erschienen. Und dieses Buch, das schlägt einen sehr weiten Bogen, und das merkt man schon am Titel, das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Und mit diesem Buch ist er auch belohnt worden mit einer Nominierung für den Deutschen Sachbuchpreis. Guten Tag, Herr Kreuzberger, schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Abend, Herr Raphansel.
Sie haben auch so eine Zeitmarke erlebt, ne? Sie sind als Doktorand nach Moskau in einem Jahr, ja, man könnte sagen, Sie sind in die Sowjetunion gereist und aus Russland zurückgekommen.
Ja, das sage ich immer wieder. Dann hat man etwa eine Vorstellung, wann das war. Ich ging in die Sowjetunion und kam aus Russland zurück. Doktorand, völlig unerwartet. Hätte nie damit gerechnet, als ich einmal anfing, osteuropäische Geschichte zu studieren, dass ich jemals meinem Forschungsgegenstand so nahe kommen würde und vor allen Dingen für einen Historiker ist ungemein wichtig, erlebt von den Quellen, von den Archivalien, dass ich jemals die Situation erleben würde, in sowjetische oder russische Archive zu bekommen, dort mein Material zu finden, um meine Doktorarbeit über sowjetische Deutschlandpolitik, Sowjetisierung der SBZ, der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland in den Jahren 45 bis 49 zu schreiben. Ja, und ich war einer der ersten westlichen Historiker oder jungen Doktoranden, die im Außenministerium arbeiteten. Da gab es Klatten, in die man sich immer eintragen musste, wenn die Dokumente vorgelegt wurden. Und der letzte war einer meiner Protagonisten, Sergei Semjonow, der politische Berater der sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland, der vielleicht 48, 49 das letzte Mal die Dokumente angeguckt hatte und ich dann einige Jahrzehnte später.
Ich freue mich auch sehr, dass auch Sie, Herr Kreuzberger, hier sind. Und ich freue mich auch, hier im Essener Grüller Theater noch Jens Dirksen begrüßen zu können, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist Medienpartner dieser Lesart vom Deutschlandfunk Kultur und wir veranstalten das hier gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und der Buchhandlung Proust. Guten Tag, Herr Dirksen.
Guten Tag.
Ja, mir ging das so... Mir ging das so, die alte Gewissheit, dass Russland schon nicht angreifen wird, die Ukraine, das haben wir ja schnell gelernt, dass die nichts wert war. Dann hatten wir diese scheinbare neue Gewissheit, dass das alles eigentlich hätte längst klar sein müssen. Beim Lesen der beiden Bücher habe ich gedacht, so, naja, auch das ist dann doch nicht so einfach. Wie ging es Ihnen? Wie verunsichert in alten und neuen Gewissheiten sind Sie aus der Lektüre dieser Bücher gegangen?
Naja, ich muss gestehen, dass was wir im Moment erleben, ist ja eine gewisse Desorientierung. Wir wissen nicht, worauf es hinausläuft, wo es hingehen könnte. Es gibt viele Spekulationen und Vermutungen. Man liest, wenn Herr von Fritsch aufschreibt, welche Optionen oder welche Szenarien es geben könnte, man liest das mit großer Gier, weil man eben sowas sucht nach dem Bild, wie könnte es aussehen. Aber ich muss gestehen, dass das Buch von Herrn Kreuzberger hat mich sozusagen wieder ein bisschen beruhigt und runtergeholt, weil ich dachte, wir erleben im Moment eine Phase in der deutsch-russischen Geschichte, die geht auch wieder vorbei. Es wird auch wieder andere Zeiten geben und mit Aufmerksamkeit dahin zu steuern, finde ich sehr sinnvoll. Und wie gesagt, also die Erinnerung, wie fürchterlich die Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Russen waren, ermutigt einen, dass es doch irgendwie Wege geben müsste, die Geschichte wieder so zu steuern, dass es Frieden geben kann.
Herr Kreuzberger, Sie haben jetzt gerade schon eifrig genickt, während Sie das gehört haben. Und ich lese auch in Ihrem Buch, Sie haben das Buch geschrieben, unter anderem, um zu einer Versachlichung der Debatte beizutragen. Warum hatten Sie den Eindruck, eine Versachlichung tut Not?
Ja, es war die Zeit, was gerade Herr von Fritsch sagte, als er nach Moskau kam als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Es war die Zeit, und wenn ich hier auch ins Publikum schaue, was viele sicher auch noch präsent vielleicht vor Augen haben mögen, unter dem Eindruck der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, hat es sehr kontroverse Debatten bei uns gegeben. Da gab es auf der einen Seite die sogenannten Russland- oder Putin-Versteher und ich erinnere an die langjährige ARD-Korrespondentin Krone Schmalz, die dann seinerzeit ein Buch dazu geschrieben hat, Russland verstehen. Und dann gab es die Kritiker, die wurden dann mitunter auch despektierlich dann als kalte Krieger bezeichnet. Und ich muss wirklich sagen, ja, wir müssen Russland verstehen. Aber verstehen heißt nicht billigen. Das, was im Augenblick abläuft in Russland und nicht nur jetzt, auch schon 2014, ich kann noch weiter zurückgehen, ich kann ins Jahr 2007, 2008, den Georgienkrieg gehen, das kann ich nicht billigen und das, was im Augenblick läuft, überhaupt nicht billigen. Aber wenn wir nicht bereit sind, uns darauf einzulassen, zu verstehen, was ist die Motivlage, was bewegt die Akteure vor Ort, wenn wir nicht bereit sind, zu kontextualisieren und uns zu vergegenwärtigen, unter welchen Handlungsspielräumen agierten die damaligen Zeitgenossen. Auch die Bereitschaft, historische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist das, was mich im Augenblick in der Debatte ungemein stört. Ich habe das Gefühl, es hat jemand einen Schalter umgelegt und alle wissen jetzt, was falsch gelaufen ist. Und das ist einfach ahistorisch. Es ist einiges falsch gelaufen, sicher, aber wenn wir von den Kontexten heraus uns das vergegenwärtigen, also wenn ich jetzt nur mal die Zeit nach den 90er Jahren mir anschaue, wo ich mir zum Teil auch in der Berichterstattung anhören muss, die deutsche Russlandpolitik der 30 Jahre hätte versagt. Mit Verlaub, das ist derartig ahistorisch und übers Ziel hinausgeschossen. Das geht so nicht. Es sind Dinge korrekt und gut gelaufen. Es sind auch Dinge falsch gelaufen. Und wir müssen uns die Handlungsspielräume der Akteure vergegenwärtigen. Was konnten sie wissen? In welchen Sachzwängen standen sie, dass sie agieren konnten? Und das sind die Dinge, die mir einfach wichtig sind und weshalb ich sehr für Versachlichung dieser Diskussion plädiere.
Da wiederum, Herr von Fritsch, da nicken Sie jetzt. Und ich lese auch in Ihrem Buch an einer Stelle den Satz, Wladimir Putin hat jetzt das Schachbrett umgeworfen. Das bedeutet aber nicht, dass die Regeln des Schachspiels falsch sind und die bisherigen Züge falsch waren. Ist das, ich behaupte jetzt einfach mal, Sie machen sich damit zu leicht und ich behaupte jetzt, der Fehler hätte eben darin bestanden, dass der Westen gar nicht merkte, dass wir gar nicht Schach zusammenspielen.
Wir haben bis zuletzt Schach gespielt. Schach hat Regeln. Und was waren die Regeln? Wir haben seit der zweiten Hälfte des Kalten Krieges mit der Sowjetunion und dann nach dem Ende des Kalten Krieges mit Russland noch sehr viel tiefer und umfassender versucht, Sicherheit in Europa gemeinsam zu bauen. Das ist bis zuletzt gegolten, nicht? Wladimir Putin lässt sich 2015 noch auf eine diplomatische Lösung für den Ukraine-Konflikt ein. Und wenn er denn umgesetzt worden wäre, beide Seiten hatten dazu beigetragen, beide Seiten haben dies nicht ausreichend getan, wäre eine Lösung zustande gekommen auf diplomatischem Wege, im Wege des Dialogs, die auch in Russlands Interesse gewesen wäre. Und dieser Weg ist ja der richtige gewesen, zu versuchen, in Berücksichtigung der jeweils anderen Interessen gemeinsam Sicherheit zu bauen. Das hat in den 70er Jahren geheißen, Rüstungskontrolle, Abrüstung, der große Wurf der KSZE und nach Ende des Kalten Krieges die ungeheure Ausweitung, die die Besonderheit des deutsch-russischen Verhältnisses ja auch ausmacht, der Austausch in Kultur, der Zivilgesellschaft so wichtig, der Wirtschaft, wissenschaftliche Begegnungen und damit uns beieinander zu halten und dafür zu sorgen, dass es uns gelingen kann, gemeinsam eine gedeihliche Zukunft auf dem europäischen Kontinent auf dieser eurasischen Landmasse zu gestalten. Und am 24. Februar 2022 hat Wladimir Putin insofern das Schachbrett umgeworfen, als er gesagt hat, das sind nicht mehr die Regeln, nach denen ich spiele. Ich will keinen Dialog, ich will keine Diplomatie, ich will keine gemeinsamen Bemühungen, Sicherheit zu bauen. Ich wähle die Konfrontation. Und das ist das, was die neue Ära prägt. Wir sind in einer Phase der Konfrontation, wie wir sie erlebt haben in der ersten Phase des Kalten Krieges und müssen nun in Zukunft, wie in der zweiten Phase des Kalten Krieges, versuchen, daraus zumindest eine geordnete Konfrontation zu machen, um sicherzustellen, dass diese Situation nicht eskaliert.
Auf die Gegenwart, auf die Zukunft kommen wir noch in unserem Gespräch. Ich möchte jetzt einen kleinen Sprung machen. Ich möchte einen Satz in die Vergangenheit gehen. Ich möchte einen Schritt zurücktreten, denn die Geschichte, dieses gesamte Jahrhundert, das Deutsch-Russische, über das Sie, Herr Kreuzberger, schreiben, ist ja wichtig, um auch die Gegenwart zu verstehen. Erklären Sie uns, Sie bezeichnen dieses Jahrhundert als ein deutsch-russisches Jahrhundert. Mir würden viele andere Bezeichnungen auch für dieses Jahrhundert einfallen, nicht ausgerechnet deutsch-russisch. Ja. Weil Sie schreiben ja nicht einfach nur über diese beiden Länder, sondern das hat ja schon auch die These, das hat für die ganze Welt quasi Bedeutung, dieses deutsch-russische Jahrhundert. Können Sie das vielleicht an zwei, drei historischen Marken klar machen, warum Sie glauben, es sei ein deutsch-russisches Jahrhundert?
Oder um es noch weiter zu präzisieren, es war auch ein deutsch-russisches Jahrhundert. Wenn Sie sagten, Ihnen schwebt da vielleicht was anderes durch den Kopf, wie vielen vielleicht auch, die hier anwesend sind, dann sind wir, auch was gerade Herr von Fritsch gesagt hat, wir sind sehr stark geprägt auch durch den Kalten Krieg. Und das ist die Zeit nach 1945. Viele würden hier sicher auch im Raum sagen, es war doch eigentlich ein amerikanisch-sowjetisches Jahrhundert. Ja, das war es. Spätestens nach 1945, als wir zwei Supermächte haben, die auf Augenhöhe miteinander verkehrten und in dieser bipolaren Welt das Geschehen bestimmten.
Sie springen ja aber weiter zurück.
Aber ich sagte, ich gehe weiter zurück. Und wenn ich weiter zurückgehe, dann war es auch ein deutsch-russisches Jahrhundert. Und hier kann ich explizit ausmachen, Deutsche und Russen. Und mit Verlaub, ich rede jetzt sehr pauschal. Deutsche und Russen ist für mich eine Chiffre, die ich jetzt hier nehme. Deutsche und Russen haben aktiv als Akteure in ihrem bilateralen Verhältnis natürlich die Geschichte geprägt, aber es hat auch Effekte gehabt für die europäische und internationale Geschichte. Und Sie haben mich nach zwei, drei Stichworten gefragt, um das deutlich zu machen. Ich greife auf das Jahr 1917 zurück. Der Kriegszustand im Westen und im Osten, ein Erschöpfungszustand und die oberste Heeresleitung, die davon ausging, man kann den Krieg noch für die Mittelmächte, für das Deutsche Reich gewinnen, man braucht nur die Entlastung an der Ostfront. Und es ist die russische Februarrevolution und die Tatsache, dass wir in Zürich einen russischen Emigranten sitzen haben, nämlich Wladimir Iljitsch Lenin, der hoch beunruhigt war und sich sorgte, wie kann ich jetzt nach Russland kommen? 1905, bei der Fünferrevolution, hat er es nicht rechtzeitig geschafft. Jetzt aber scheint eine andere Situation zu sein. Und es ist die oberste Heeresleitung, es ist das Auswärtige Amt, die mit dazu beitragen, dass Lenin dann, der berühmte plombierte Eisenbahnwagen, der dann durch Deutschland nach Sassnitz fährt, über Schweden, eigens noch ein Visum in Schweden zu bekommen, um dann nach Petrograd dann anzukommen. Und es sind die Deutschen, die damit unbewusst zur Oktoberrevolution beitrugen. Und die Oktoberrevolution ist der Anfang des Ost-West-Konflikts. Ich rede noch nicht vom Kalten Krieg, das ist eine Entwicklung erst nach 45, aber der Ost-West-Konflikt, dieser Antagonismus. Und es ist das Jahr 22, es ist, was wir gerade vor kurzem im Grunde gedacht haben, der 16. April 1922, Rapallo, der Vertrag von Rapallo, die Weimarer Demokratie, die Weimarer Republik nimmt diplomatische Beziehungen zu Sowjetrussland auch auf. Man könnte sagen, per se nichts unbedingt Spektakuläres, aber die zwei Parias des internationalen Mächtesystems kommen zusammen, prägen die 20er Jahre ganz entscheidend über ein Sonderverhältnis, politisch, ökonomisch, geheime Zusammenarbeit, Reichswehr und Rote Armee, kulturell. Und die Deutschen tragen damit dazu bei, dass die junge Sowjetmacht, die gerade einen Bürgerkrieg überlebt hat, sich konsolidieren kann. Und 1939 haben wir den Hitler-Stalin-Pakt und das geheime Zusatzprotokoll, wo sich die beiden Diktatoren auf zynischste Art und Weise natürlich große Teile Osteuropas in Einflusssphären aufteilen. Und es ist der Beginn der Regionalmacht Sowjetunion, der stalinistischen Sowjetunion, der Beginn, der Aufbruch zur Welt- und Supermacht.
Es tauchen eine Menge solcher Zeitmarken in Ihrem Buch auf. Und immer wieder habe ich mich gefragt, würden Sie sagen, die beiden Länder haben das bewusst zu einem deutsch-russischen Jahrhundert gemacht oder war es eigentlich fast immer so ein bisschen aus Versehen?
Es ist ein sowohl als auch. Zum Teil sind es die Umstände, die sie dazu zwingen. Also gerade 1922, Rapallo war so eine Situation, da bot es sich geradezu an. Es blieb nichts anderes übrig.
Es sprach sonst keiner mit ihnen.
Es sprach sonst keiner mit ihnen. Die Deutschen wären sehr wohl 1918, Brockdorf-Rantzau wäre als Außenminister, als erster Außenminister der Weimarer Demokratie, sehr gerne bereit gewesen, natürlich mit den Westen zusammenzukommen. Allein der Versailler Frieden ließ es nicht zu. Und umgekehrt für die Sowjetmacht, das waren die Outlaws, das waren die Parias, das war überhaupt keine Möglichkeit, hier auf den Westen zuzugehen. Das waren die Umstände. Es gab aber auch Phasen, ganz bewusst, 1939 beispielsweise, wo man sich ganz bewusst auf diesen Hitler-Stalin-Pakt auch eingelassen hatte. Stalin wusste, dass Hitler angreifen wollte über seinen Geheimdienst, Polen angreifen wollte und sah die Gunst der Stunde, hier natürlich etwas zu erhalten, was ihm die Westmächte nicht geben würden, nämlich weite Teile Osteuropas. Und Hitler ging ganz bewusst natürlich zeitweilig auf diesen Nicht-Angriffspakt ein, weil er die zweite Front nicht haben wollte im Osten. Da war er viel zu sehr geprägt durch den Ersten Weltkrieg, durch die Kriegserfahrung. Also es ist ein sowohl als auch, muss man sagen.
Jetzt haben wir viel über die erste Hälfte dieses Jahrhunderts gesprochen, Herr von Fritsch. Wenn Sie diese These gelesen haben bei Herrn Kreuzberger vom deutsch-russischen Jahrhundert in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, können Sie die da gut nachvollziehen?
Ich finde sie insgesamt sehr treffend und zwar so, wie Herr Kreuzberger es in seinem Buch, das ganz wunderbar und auch wunderbar zu lesen ist im Übrigen, wie er es definiert. Er sagt, es wird häufig nicht gesehen, welche immense Auswirkungen das deutsch-russische Verhältnis immer wieder auf die internationale Ordnung gehabt hat. Und das ist völlig treffend und daraus leitet sich für uns Deutsche eine doppelte Verantwortung ab, wie ich finde und die ich persönlich in meiner Arbeit sehr stark erfahren habe. Nämlich zum einen sehr viel unserer Partner die große Angst zu nehmen, es kommt wieder zu Rapallo, es kommt wieder zu einer deutsch-russischen Verständigung und sie muss nicht so schlimm sein wie 39, aber über die Köpfe der anderen hinweg. Dass das Fatale gewesen an mancher Russland-Debatte in Deutschland in den letzten Jahren, dass da kluge Lösungsvorschläge gemacht würden, die Ukraine könnte doch das machen oder auf die Krim verzichten. Das Letzte, was Ostmitteleuropa braucht, sind deutsche Territorialvorschläge zu Russlands Gunsten über die Köpfe anderer hinweg. Das heißt, wir haben die ständige Verantwortung, die Angst zu nehmen, dass so etwas nochmal passiert. Es wird so etwas nicht geben. Ich bin oft gefragt worden, als Botschafter mich kategorisch geweigert, irgendwelche Vorschläge zu machen, wie die Ukraine ihre Konfliktsituation lösen könnte. Das können ausschließlich die Ukrainer entscheiden. Die zweite Verantwortung, die wir daraus haben, ist folgende. Wir haben eben ein besonderes Verhältnis und wir haben ein besonders enges und nahes Verhältnis in ganz vielen Feldern und in vielen ein reiches und positives, und das geht ja zurück weit über dieses Jahrhundert. Das geht ja noch Jahrhunderte sogar zurück. Und das müssen wir nutzen, um zu versuchen, das deutsch-russische und damit das russisch-europäische Verhältnis positiv zu gestalten. Wir müssen uns zum Anwalt dieses wichtigen Verhältnisses machen, denn Russland wird nicht einfach verschwinden. Nicht? Russland geht nicht weg, es ist da und wir müssen mit Russland umgehen, aber wir dürfen und können das nur tun, eine solche konstruktive und positive Politik, um die wir uns richtigerweise in der Vergangenheit bemüht haben, wenn wir dies als eine europäische Politik tun, wenn wir das in Abstimmung mit unseren Partnern tun. Und in jedem Gespräch habe ich das in Moskau gesagt, ihr müsst immer wissen, wir können miteinander reden, aber wir sind zu 27 unterwegs. Und wenn mir gesagt wurde, könnt ihr Deutschen nicht mal die Russophoben, Balten und Polen ein bisschen zur Raison bringen, habe ich gesagt, merkt ihr nicht, welche Urängste ihr mit eurer Politik da auslöst? Und deswegen sind wir als Europäer gemeinsam zusammen und gemeinsam unterwegs.
Herr Kreuzberger, in Ihrem Buch über das deutsch-russische Jahrhundert helfen Sie uns, die Gegenwart besser zu verstehen und auch zu verstehen, wie wiederum Moskau, wie der Kreml, wie Putin mit der Geschichte Politik macht. Und das ist nicht unbedingt eine Lesart der Geschichte, die Sie vielleicht als Wissenschaftler auch unterstreichen würden. Ich habe neulich noch gehört, Sie haben jetzt zum Jahrestag des Kriegsendes sogar Post bekommen.
Von der russischen Botschaft sind viele Vertreter, die sich mit osteuropäischer Geschichte, mit russischer Geschichte, sowjetischer Geschichte beschäftigt haben, angeschrieben, informiert worden im Zusammenhang mit dem Kriegsende. Und Putin hat ja seinerzeit auch eine große Rede gehalten in der ihm eigenen Art der Geschichtsinterpretation, das ist jetzt noch sehr diplomatisch natürlich formuliert, die dahin ausgelegt war, das, was er im Augenblick natürlich politisch treibt, historisch zu legitimieren.
Und drücken Sie sich mal ein bisschen weniger diplomatisch
aus. Jetzt werde ich mal sehr direkt, was da nämlich genau drin stand, was den deutschen Wissenschaftlern, den Professoren quasi doch nahegelegt wurde im Sinne der Interpretation und auch der Ausbildung von Studenten und Studentinnen im Grunde rüberzubringen. Das ist die Frage, wer ist denn eigentlich für diesen Zweiten Weltkrieg verantwortlich? Und in einem hohen Maße wird das Verhalten der Polen, also diejenigen, über die diese beiden Diktatoren sich im Vorfeld des deutschen Angriffskrieges 1939 verständigt hatten, dass man ihn aufteilen würde, als die eigentlichen Kriegstreiber gewesen. Und das deckt sich natürlich auch mit dem gegenwärtigen Haltung, das bis hin in der russischen Verfassung aufgenommen worden ist, wer Stalin kritisiert im Umfeld dieses Hitler-Stalin-Paktes oder auch dieser unnatürlichen Allianz zwischen 1939 und 1941, als Deutsche und Russen sehr eng miteinander zusammenarbeiten und kooperierten, im Positiven wie im Negativen, dass das also nicht mehr geduldet wird, dass Leute sogar dafür ins Gefängnis gehen müssen. Ich sagte kürzlich, letzte Woche in einer Vorlesung zu meinen Studenten so, und hätte ich das in Moskau so gelesen heute über den Hitler-Stalin-Pakt, dann würde ich jetzt vermutlich gleich verhaftet werden und nächste Woche gäbe es keine Fortsetzung dieser Vorlesung. Und das sind solche Elemente, die uns nahegelegt worden sind im Sinne von Geschichtsklitterung und im Grunde deutlich zu machen, dass wir den Anteil der sowjetischen Seite an diesem Zustandekommen des Paktes und auch Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im Grunde so nicht interpretieren dürfen. Ich will damit nicht sagen, nicht um missverstanden zu werden, die Verantwortung für diesen Zweiten Weltkrieg liegt auf deutscher Seite. Aber das Verhalten Stalins und die Morgengabe Hitlers, nämlich sich auf diesen Nichtangriffspakt und das geheime Zusatzprotokoll einzulassen, hat dazu beigetragen, dass Stalin die Rahmenbedingungen schaffen konnte, dass Hitler diesen Angriffskrieg letztlich starten konnte und auch die erste schwierige Angriffsphase, von der gar nicht sicher sein würde, ob das klappen würde mit Blitzkrieg. Mit der sowjetischen Unterstützung wurde das Ganze flankiert.
Das sagt Stefan Kreuzberger. Er ist zu Gast in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur mit seinem Buch Das deutsch-russische Jahrhundert. Genauso zu Gast wie Rüdiger von Fritsch mit seinem Buch Zeitenwende. Herr von Fritsch, als Diplomat, als deutscher Botschafter in Moskau, wissen Sie, wie Diplomatie eigentlich funktioniert? Das, was Herr Kreuzberger da gerade erzählte, dass die russische Botschaft an deutsche Unis Briefe verschickt, wie man denn die Geschichte zu lehren habe, scheint mir nicht sehr diplomatisch. Überrascht Sie sowas oder ist das eigentlich mittlerweile normal für russische Verhältnisse?
Überraschend ist das überhaupt nicht. Das ist eine etwas eigenwillige Form der Öffentlichkeitsarbeit, würde ich mal sagen. Zu dem, was Herr Kreuzberger gesagt hat, vielleicht noch eine interessante Nuance. Verboten ist es in Russland, das Handeln der sowjetischen Regierung und der Roten Armee während des Zweiten Weltkrieges zu kritisieren. Das ist ein Terminus, der in Russland eigentlich nie benutzt wird, denn man spricht immer nur vom Großen Vaterländischen Krieg. Und der Große Vaterländische Krieg dauert von 1941 bis 1945, vom deutschen Angriff bis Kriegsende. Und wenn jetzt plötzlich man nicht mal mehr das Verhalten während des Zweiten Weltkrieges kritisieren darf, dann ist damit gemeint, die Verbrechen der Sowjetunion gegenüber Polen. Der Überfall auf Polen, die Annexion der baltischen Staaten, die Annexion von Teilen von Rumänien, die Morde, Massenmorde an polnischer Intelligenz, an Offizieren in Katyn, all das darf nicht mehr kritisiert werden. Und auf eine geradezu bizarre Art und einer Form der Pervertierung der Geschichte wird der Zweite Weltkrieg und sein Ausgang genutzt, um das jetzige Handeln Wladimir Putins zu rechtfertigen, weil es das Letzte ist, was das Volk mit ihm zusammenführen kann. Der Sieg über den Faschismus, da waren wir stark und einig und wir haben den Krieg übrigens im Wesentlichen fast im Alleingang gewonnen. Und darauf sind die Menschen ja auch zu Recht stolz. Und das nutzt er und überträgt das auf seine jetzige Handlung. Deswegen muss er ständig behaupten, er bekämpfe in der Ukraine den Faschismus, was ja völlig bizarr ist. Nicht nur der Präsident ist erstens demokratisch gewählt und zweitens Jude, sondern auch der Oppositionsführer. Und der russische Außenminister, der eigentlich ein kluger Mann ist, verrennt sich völlig und sagt noch einen obendrauf, ja, man wisse ja, die schlimmsten Feinde der Juden seien immer die Juden gewesen. Da sieht man, welche Irrwege eine bewusste Fehlinterpretation der Geschichte hat. Und es ist ja bezeichnend, dass jene Organisation, die sich seit dem Ende der Sowjetzeit um eine Aufarbeitung der Geschichte, eine unparteiische, objektive Aufarbeitung gekümmert hat, Memorial jetzt verboten worden ist von Wladimir Putin.
Wie ist es denn in Russland überhaupt noch möglich, wenn es solche Gesetze gibt, die das unter Strafe stellen, die Armee während des Zweiten Weltkriegs zu kritisieren, oder wenn eine der letzten zivilen Bürgerrechtsorganisationen, diese Gedenkorganisation Memorial, verboten werden. Wie ist es da überhaupt noch möglich, offen über die Geschichte zu reden, wie sie wirklich stattgefunden hat?
Es ist nicht mehr möglich. Was wir erleben gegenwärtig, ist leider der Übergang Russlands von einem autoritären Staat zu einer Diktatur. Der Unterschied ist, das autoritäre System lässt immer noch Nischen der Debatte, einer gewissen freien Meinungsäußerung, etwas Presse, und es verlangt den Menschen nicht ein individuelles Bekenntnis ab. Die Zeit ist vorbei. Das ist vorbei, eine freie Meinungsäußerung ist nicht mehr möglich, und im Übrigen wird sie auch dadurch dramatisch beschädigt, dass Russland gegenwärtig einen Aderlass wie seit der Oktoberrevolution 1917 nicht mehr erleidet. Und es gehen nicht nur die frechen Journalisten und die kritischen Künstler, die man eh nicht haben will, es gehen die Ärzte, die Wissenschaftler, die Ingenieure. Russland hat gerade den Wehrdienst für IT-Experten ausgesetzt, damit die ihn auch nicht noch davonlaufen. Das ist eine der vielen Schädigungen, die Wladimir Putin seinem Land zufügt. Und wenn wir nochmal auf Ihre ursprüngliche Frage zurückkommen, dass es so irritierend ist, dass niemand gedacht hat, er macht diesen Krieg. Praktisch alle Analysten und auch jene in Russland, mit denen ich zuletzt noch Kontakt hatte, waren der Auffassung, es ist nicht auszuschließen, dass er diesen Militäraufmarsch einsetzt, aber er würde sich so dramatisch selber schädigen, dass es weniger wahrscheinlich ist. Und es ist genau zu jenen Schädigungen gekommen, in vielfacher Hinsicht, und dies erklärt sich durch eine verfehlte Weltsicht, durch eine verfehlte Sicht auf die Wirklichkeit, die man in ihrer Entstehung sehr gut erklären kann, wie es dazu gekommen ist. Und das ist auch der Versuch in meinem Buch zu erklären, wie kommt jemand zu so einer verfehlten Wahrnehmung der Wirklichkeit.
Herr Kreuzberger, auch in Ihrem Buch spielt das eine große Rolle, wie eine verfehlte Weltsicht durch eine verdrehte Sicht auf die Geschichte, ja, ich weiß nicht, ob dadurch entsteht, aber es bedingt sich doch zumindest gegenseitig. Was beobachten Sie dabei, Putin? Wie bezieht er sich in seinem Selbstbild, in dem Bild von Russland, auf die Geschichte und kommt dadurch zu merkwürdigen falschen Ansichten?
Er greift hier natürlich ganz bewusst auf die Leidensgeschichte der sowjetischen Bevölkerung in den Jahren 41 bis 45 unter dem NS-Vernichtungskrieg auch zurück. Und das ist den Leuten präsent. Ich sage immer, es gibt keine Familie, es gibt keine sowjetische Familie, die nicht in irgendeiner Form unmittelbar durch diesen Vernichtungskrieg betroffen gewesen wäre. Und das ist das Perfide daran, dass er das jetzt so stark im Augenblick instrumentalisiert. Im Übrigen, und das war ausgesprochen spannend zu sehen, auch gerade wieder während dieses Dien Papier Days, während dieses Tag des Sieges, der wieder gefeiert wurde, in traditioneller Art und Weise, da wird bemerkenswerterweise dem Einzelschicksal, dem individuellen Schicksal, eigentlich kein Raum eingeräumt. Das sind es wieder im Grunde die klassisch tradierten Geschichtsbilder der sowjetischen Größe. Das ist zum Teil sehr, sehr sowjetisch, also was hier wieder argumentativ ins Feld geführt wird, weil er ja ohnehin dahingehend motiviert ist, Russlands Größe wiederherstellen zu wollen, das verlorene Imperium. Er ist da sehr authentisch, wenn er sagt, dass die größte geopolitische Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts der Verlust des sowjetischen Imperiums war. Er ist KGB-chic, er tickt in ganz anderen Kategorien, dass er das instrumentalisiert, und das setzt er wieder ganz bewusst ein. Aber der große Rückschritt, der zu den frühen 90er Jahren stattfand, wo wir eine ganz andere Art der Geschichtsinterpretation hatten. Memorial wurde genannt, aber auch sowjetische Historiker. In den Schulen wurde ganz anders unterrichtet. Jelzin war jemand, der den 22. Juni 1941 als einen Tag des Erinnerns einführte, was bis dahin in sowjetischen Zeiten überhaupt nicht thematisiert war, weil dieser deutsche Angriff auf die UdSSR von riesigen Niederlagen in den ersten Wochen und Monaten einfach charakterisiert gewesen war, mit Hunderttausenden von Verlusten von Kriegsgefangenen, also im Grunde alles andere als eine Volksgeschichte. Das wurde in der Zeit der Jelzin-Ära der 90er Jahre thematisiert, wie auch dem Individuum. Das ist kein Thema mehr. Jetzt wird nur noch offiziell im Sinne des Imperiums gedacht, was wiederhergestellt werden soll und womit er versucht zu punkten, gerade bei einer älteren Generation, die Entbehrungen leidet, auch im Staate Putin, die im Grunde aber das erträgt, weil man zumindest glaubt, jemanden zu haben, der zumindest in diesen schwierigen Zeiten die Ehre wiederherstellen möchte, das Imperium. Und so versucht er, Geschichtsklitterung zu betreiben und das Ganze zu instrumentalisieren.
Das ist die Verfälschung der Geschichte, die Verfälschung der Wissenschaft. Sie, Herr von Fritsch, haben auch schon diese Schuldumkehr genannt, am Beispiel Polens, dem dann die Schuld am Zweiten Weltkrieg zugeschoben wird. Was für Muster gibt es noch, wie mit Geschichte gearbeitet wird, um jetzt den aktuellen Krieg zu rechtfertigen?
Sie wird vor allem nicht aufgearbeitet. Es gibt eine bemerkenswerte Rede Wladimir Putins im Deutschen Bundestag 2001, er ist ein ganz neuer Präsident, und die ist recht eigentlich eine Rede an sein Land. Er will Russland zur Demokratie machen, er will es in die Marktwirtschaft führen und er will die Geschichte aufarbeiten. Nichts von dem hat er getan. Sobald Probleme auftauchen, folgt er dem alten Reflex der autoritären Reaktion, dem erzogenen Reflex sowjetischen Handelns, und das Ganze passiert auf der Folie des Denkens eines Geheimdienstoffizieres, der bei ersten Schwierigkeiten so reagiert und sein Land immer weiter, insofern gibt es keine Linearität, sondern eine Entwicklung in diese Richtung führt. Und die Geschichte nicht aufgearbeitet zu haben, führt auch zu dieser Situation, weil man dieses als Trauma empfundene, den Zusammenbruch der Sowjetunion, nie verarbeitet hat. Man hat nie zugelassen die Einsicht, dass die Sowjetunion an ihren eigenen inneren Widersprüchen zerbrochen ist. Und wir müssen sehen, dass hinter dem Zusammenbruch der Sowjetunion recht eigentlich das Auseinanderfallen des alten russischen Reiches steht, des letzten Kolonialreiches auf Erden. Die ganzen Randstaaten gehen ihre eigenen Wege. Wladimir Putin will nicht die Sowjetunion wieder errichten. Und er würde auch nicht so weit gehen, das ganze russische Reich wieder errichten zu wollen. Er wird schon nicht versuchen, nach den baltischen Staaten zu greifen. Und in Zentralasien würden ihm die Chinesen auf die Finger hauen und anderes mehr. Aber worum es ihm zu tun ist, ist, das Herz des alten Russland wieder zusammenzuführen. Dort, wo russische Geschichte begonnen hat, in der alten Rus, diesem Kernland, wo Russland christianisiert worden ist, das geht nicht, dass das seinen eigenen Weg geht. Und es kommt eben dazu, dass in dieser verfehlten Sicht der Wirklichkeit man selber an nichts schuld gewesen ist, sondern es immer irgendwie das böse Ausland gewesen ist, dass es alles angerichtet ist, dass einen insgesamt bedroht. Wir haben es mit einem Präsidenten zu tun, der in Verschwörungskategorien denkt, das ist ihm anerzogen worden, und er zudem, und das ist wichtig zu erkennen, der klassische autoritäre Führer ist, der erstens von niemandem mehr kontrolliert ist. In der Sowjetunion gab es ein Politbüro der KPDSU, die haben einen Generalsekretär am Ende auch nochmal abgesetzt, oder der SED, Erich Honecker war der letzte Fall. Niemand kontrolliert ihn mehr, und weil er seine Führung so reagiert wie das ganze Land, nämlich mit Käuflichkeit, mit Repression und mit der großen Lüge der Propaganda, führt das dazu, dass auch seine Umgebung in der Furcht lebt. Und das führt dazu, dass er auch nicht mehr gut beraten ist. Das ist die klassische Situation, in der jeder, der eigentlich dafür da wäre, ihn zu beraten, sagt, was würde er wahrscheinlich gerne hören, wenn ihm das erzählt. Und als der Ukraine-Krieg beginnt, sehen wir genau diese Fehlperzeption. Er verschätzt sich in der Wirklichkeit der Ukraine. Er hat wirklich geglaubt, die werden ihm, wenn er die paar Nazis da in Kiew abgeräumt hat, mit Blumen jubelnd in die Arme von Mütterchen Russland zurücklaufen.
Und ich lese auch bei Ihnen, wir alle haben diese Bilder gesehen, mit Putin ganz am einen Ende des Tisches und alle möglichst weit weg von ihm. Ich lese bei Ihnen auch, wie er sich in der Corona-Zeit isoliert hat, wie wohl kaum ein anderer Staatsmann das vor einem Treffen mit Veteranen, die 14 Tage in Quarantäne mussten und dann noch etliche Male getestet wurden, etc. etc. Hat dieser große, stolze Mann sehr viel Angst, auch wenn wir jetzt Gefahr laufen, etwas küchenpsychologisch zu werden?
Da muss man gar nicht küchenpsychologisch sein, da muss ich die Realität in Russland anschauen. Warum ist er so repressiv? Warum wird jede freiheitliche Regelung, jedes andere Denken derartig unterdrückt? Weil er die Reaktion des Volkes fürchtet. Und wir haben es gesehen in dieser Rede am 9. Mai, als der ganze Westen dachte, jetzt eskaliert er schrecklich und droht ein Nuklearkrieg an oder sonst was. Im Übrigen eine Anmerkung, diese bei uns in die Debatte geworfenen Worte, Dritter Weltkrieg, nukleare Eskalation, dienen natürlich dazu, bei uns Angst zu verbreiten. Wir dürfen uns von ihm nicht auseinanderbringen lassen. Und in dieser Rede am 9. Mai tut er eigentlich gar nichts. Es ist eine Rede der Ratlosigkeit, aber sie ist insofern aufschlussreich, als er zum einen plötzlich über die Opfer, die der Krieg fordert, spricht, weil er weiß, was das auslösen kann. Den Afghanistan-Krieg haben nicht zuletzt die Soldatenmütter beendet. Und er spricht für Russen völlig ungewöhnlich von den vielen Völkerschaften Russlands, die jetzt gemeinsam den Vielvölkerstaat Russland verteidigen. Dieses Land hat viele Völker, aber es hat eine herrschende Nation und das sind die Russen. Das steht in der Verfassung inzwischen. Da merkt man, dass er die Reaktion bei jenen fürchtet, die er in großer Zahl eben aus den Teilregionen holt. Die größten Opfer haben die Buryaten im fernen Osten und die Dagestaner im Kaukasus gegenwärtig, dass da zu neuem Separatismus kommen kann. Und hier merkt man, wie sehr er die Reaktion fürchtet, die auftauchen konnte. Was er fürchtet, ist der schwarze Schwan. Eine plötzliche Entwicklung, die sich gegen ihn richtet. Eine Farbrevolution, er spricht auch immer wieder davon, wie sie sich ereignet hat im Norden Afrikas, in Georgien, in der Ukraine, dass das Volk plötzlich die Nase voll hat und sagt, es reicht, wir stellen uns auf.
Das ist ja die Frage, wer kann Putin gefährlich werden oder um es positiv zu wenden, wer kann erreichen, dass dieser Krieg endlich endet? Herr Kreuzberger, glauben Sie da an die Macht des Volkes oder muss da Widerstand aus dem Militär kommen, aus den Geheimdiensten? Wer hat da überhaupt noch eine Möglichkeit?
Also das ist jetzt ein großes Problem, dass wir uns da auf Kaffeesatzleserei, auf Kreml-Astrologie begeben. Und im Grunde schon in dem Moment, in dem wir es ausgesprochen haben, könnte das vermutlich schon wieder obsolet sein, was man gesagt hat. Wir wissen einfach viel zu wenig, auch welche Leute ihn noch beraten oder ob er nicht gar derjenige ist, der in einsamen Entscheidungen diese Dinge trifft. Ja, die Frage ist, wenn ich jetzt versuche, mit historischen Analogien zu argumentieren, mit Blick auf Auswege und gut, die Rolle der Deutschen würde ich jetzt erstmal wirklich zurückstellen. Möglicherweise ist dieses deutsch-russische Jahrhundert, geht es zu Ende, es ist eine abgeschlossene historische Epoche. Aber wenn ich versuche, mit historischen Analogien, dem Instrumentarium des Historikers argumentieren möchte, ja, vielleicht oder hoffentlich kommen wir in eine Situation, wie wir sie nach 1953 hatten, nach dem Tod Stalins. Das heißt, eine politische Elite, die genauso Teil dieser stalinistischen Generation gewesen ist, so wie wir eine politische Elite, Geheimdienstleute, Militärspezialisten, die Teil dieses Regimes Putin sind, aber durch ein Ableben, durch einen Rücktritt, also bei Stalin 53 war es der Tod Stalins, das Ableben, und dass diese Elite letztlich dieses stalinistische schwierige Erbe verwalten musste, sich aber darüber im Klaren war, so konnte es nicht weitergehen. Und in einer solchen Situation sind wir. Putin hat das Land absolut isoliert und im Grunde ökonomisch ist er dabei, im Grunde auf den Abgrund zuzufahren. Und wenn die Biologie zuschlagen würde, hätten Nachfolger die Chance. Er hat sein Gesicht verloren, aber Nachfolger hätten die Chance, im Grunde all die Verfehlungen auf die Person Putins auch letztlich abzulegen und hätten die Möglichkeit, im Grunde dann einen neuen Weg einzuschlagen. Das war eine Entwicklung, wie wir sie im Verlauf der 50er Jahre gehabt haben. Und Veränderungen, eine Aufbruchstimmung, eine vorsichtige Entstalinisierung, die stattgefunden hat, das wäre vielleicht eine Chance vielleicht für Russland heute. Mit Putin an sich sehe ich das so nicht, was nicht heißt, dass wir realpolitisch auch mit Russland unter der Ägide Putins weiterleben müssen. Da müssen wir ganz einfach, unsere Nachbarn können wir uns nicht aussuchen. Mhm. Und da gibt die Zeit des Kalten Krieges genügend Beispiele her, wo man mit Realpolitik, mit Entschlossenheit, auch mit einem solchen Partner, der einen herausfordert, existieren kann. Vorausgesetzt, man hat eine klare Position. Das wäre mit Putin, ohne Putin möglicherweise wie in den Jahren nach 1953 folgende.
Herr von Fritsch, das ist jetzt ja eine bittere Hoffnung, die Herr Kreuzberger da gerade formuliert hat, dass wir im Grunde auf den Tod Putins hoffen müssten, denn ansonsten hat er sich ja mit der jüngsten Verfassungsänderung erst noch gesichert, lange im Amt zu bleiben und Kriege nicht beenden zu müssen. Sehen Sie andere Optionen, andere Möglichkeiten, wer ihn da so gefährlich werden könnte, dass er vielleicht doch das Amt aufgeben muss?
Nach meiner Einschätzung können wir nicht kurzfristig damit rechnen, dass es eine flächendeckende Volkserhebung geben wird. Es gibt in Russland eine aus sowjetischer Zeit stammende Frage: Siegt der Fernseher oder siegt der Kühlschrank? Im Moment siegt der Fernseher, die Propaganda ist flächendeckend, sie hat das Land unter Kontrolle, die Menschen haben keine alternativen Möglichkeiten der Information, sie glauben das, was passiert, oder in tradierter Manier ducken sich weg und wollen es nicht genauer wissen und hoffen, das Schlimme geht alles vorbei. Und zum Teil haben sie ihn natürlich auch immer unterstützt, weil er endlich wieder Russland von den Knien erhoben hat. Nicht, er nimmt sich einfach die Krim und keiner kann was machen. Das ist toll. Das schwindet natürlich. Aber es ist nicht auszuschließen, dass irgendwann der Kühlschrank siegt. Und die Mütter sagen, schön mit der Ukraine, aber ich will meine Kinder ernähren. Die brauchen eine vernünftige Bildung. Und das Gesundheitssystem funktioniert auch nicht mehr. Noch einmal, kurzfristig würde ich darauf nicht setzen. Was ich nicht ausschließen will, dass innerhalb der Führung es zu handlungsbereitem Widerspruch kommt. Wann? Und da setze ich vor allem auf das Militär. Wenn das Verhältnis von Einsatz, von Opfern zu Ergebnis immer schlimmer wird oder wenn er bereit sein sollte, diesen Krieg so weit zu tragen, dass das Militär zu dem Schluss kommt, das wird selbstzerstörerisch, das ist so schädigend und dass aus dem Militär ihm jemand in den Arm fällt. In welcher Situation wären wir da? In einer ähnlichen wie, wenn sollte er ableben, worüber man nicht spekulieren darf, und man kann ja mal darüber nachdenken, nämlich vermutlich in einem zunächst einmal ähnlich autoritär verfassten Land, das meines Erachtens eine ähnlich konfrontative Politik fortsetzen würde, allerdings mit der Option, wie Herr Kreuzberger richtig gesagt hat, diesen Krieg zu beenden und sagen, das war schrecklich und die waren das alles schuld und wir versuchen das zumindest aus der Welt zu räumen. Die Zeit nach Stalin hat gezeigt, dass es nicht sofort zu einer völligen Veränderung kommt, sondern es eines Zwischenschrittes bedurft hat. Für einige Jahre wird irgendwie in einer Stockscharre das stalinistische System perpetuiert, bis Chruschtschow drankommt in seiner berühmten Geheimrede, sagt, was für Verbrechen passiert, das und alles aufdeckt. Das halte ich für eine wahrscheinliche Entwicklung, dass zunächst einmal die russische politische Situation sich ähnlich weiterentwickelt und erst in einer ferneren Zukunft eine wirkliche Änderung möglich ist. Das ist das, worauf wir uns einstellen müssen.
So wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, Herr von Fritsch, ist dieser Krieg ganz klar Putins Krieg. Sie schreiben, selbst wenige Tage vor Kriegsbeginn wusste womöglich nicht einmal Lavrov von dem geplanten Einmarsch. Wenn das so an seine Person gebunden ist, dann ist natürlich auch spannend die Szenarien, die Sie für den weiteren Kriegsverlauf entwerfen in Ihrem Buch. Sie skizzieren auf ganz knappen Seiten, ich glaube, vier Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Mögen Sie das kurz erläutern?
Es gibt im Grunde vier Optionen. Es kann einen ukrainischen Sieg geben. Die Ukraine wird im Moment sehr stark unterstützt. Gleichwohl würde das aus ukrainischer Sicht bedeuten, dass man selbst beispielsweise die Krim befreit und die jetzt von Russland besetzten Gebiete. Anfangs war man vielleicht bereit, darüber mit Russland zu reden oder sozusagen zu sagen, lass uns einig sein, dass wir uns darüber nicht einig sind und das in Zukunft lösen. Das ist aber eine Option. Es kann einen russischen Sieg geben. Wir sehen, dass Russland mit aller Macht und ungeheurer Eskalation diesen Krieg fortsetzt. Es kann deswegen auch eine Eskalation geben. Das ist das, was wir gegenwärtig erleben. Das Druckmittel, das Wladimir Putin über die Lebensmittelversorgung ausübt in Nordafrika, im Nahen Osten, in der Hoffnung, dass darüber es dort zu Instabilitäten kommt, zu politischen Rückwirkungen auf uns, zu Zerrissenheit bei uns und möglicherweise das zu bewirken, was ihm 2015 auf so zynische Weise im Syrienkrieg gelungen ist, nämlich neue Migrationswellen auszulösen. Und es kann zu einem PAD kommen. Und was heißt PAD? PAD heißt Zermürbungs-, Ermüdungskrieg. Beide Seiten sagen Waffenstillstand. Und dann taucht die entscheidende Frage auf. Nämlich, wie wird die Ordnung danach aussehen? Wer hat die Hebel in der Hand, um darüber zu bestimmen? Wladimir Putin, der entschlossen ist, das Schicksal der Ukraine in Zukunft zu bestimmen, oder das ukrainische Volk? Und die Situation, in der wir gegenwärtig sind, ist deswegen so dramatisch, weil Wladimir Putin diesen Krieg nicht verlieren darf. Aus drei Gründen. Er hat erstens sehr weitreichende Forderungen an uns gestellt, nämlich Europa zu schwächen, den russischen Einfluss auszudehnen, die Amerikaner rauszudrängen. Er hat zweitens gesagt, er will die Ukraine unterjochen. Und weil dieser Krieg so lamentabel verläuft, kämpft er in der Ukraine inzwischen um seine eigene Macht. Denn wer so hoch hinausgeht und so viele Forderungen stellt und das ganz alleine entscheidet, darf nicht mit schlechten Kompromissen nach Hause kommen.
Die große Stärke Ihres Buches ist der sachliche Tonfall. Wir erleben es jetzt auch gerade, wie Sie das einfach durchdeklinieren, was es für Möglichkeiten gibt. Mögen Sie sich trotzdem so weit aus dem Fenster lehnen, eine Prognose zu wagen?
Das Wahrscheinlichste ist gegenwärtig wahrscheinlich eine solche Zermürbungssituation. Und dann wird die Frage sein, ist die Ukraine stark genug, ihr Schicksal danach selbstbestimmt in die Hand zu nehmen? Denn auch in Wladimir Putins Denken gibt es Grenzen der Eskalation. Das müssen wir uns klar machen, gerade in einer Situation, wo auch bei uns vielfach die Angst vor nuklearer Eskalation kommt. Das ist von Russland bewusst erzeugt, das wird uns so hingeworfen, passt auf, dass das nicht so weit kommt. Aber wir sehen im russischen Handeln, dass man ebenfalls im Grunde geneigt ist, die Konfrontation mit der NATO zu verhindern. Russland mag sich nicht mehr ans Völkerrecht handeln, aber man hat noch Interessen. Und das Interesse ist, die Selbstzerstörung zu verhindern. Wer nicht einmal die Ukraine besiegen kann, wie will er sich mit der NATO auseinandersetzen? Von daher gibt einem das ein Stück weit, denke ich, Hoffnung, dass das russische Denken von diesem Interesse geleitet ist. Und deswegen weicht er auch auf diese andere Form der Eskalation aus.
Herr Kreuzberger, kommen wir zum Ende der Stunde. Werfen wir noch mal einen Blick darauf, was das denn alles für Deutschland bedeutet. Sie haben vorhin schon mal in den Nebensatz angedeutet, Sie könnten sich durchaus vorstellen, dass damit eigentlich das deutsch-russische Jahrhundert vorbei ist. Was bedeutet das für Deutschland?
Also in dieser Besonderheit, wie ich es auch als These meines Buches habe, eine Periode, ein langes 20. Jahrhundert hineinwirken bis in das 21. geprägt durch Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, Annäherung und Abgrenzung und auch vor allen Dingen für die Zeit nach 45, aber ganz stark auch für nach 1990. Eine allseits akzeptierte Vermittlerfunktion, die Deutschen die besessen haben. Auch eine sehr verantwortungsvolle Funktion in den frühen 90er Jahren, nicht zuletzt unter Bundeskanzler Helmut Kohl, mit historischem Fingerspitzengefühl und Bewusstsein, Russland nicht abzuschreiben, bei den westlichen Verbündeten dafür zu werben, Russland zu helfen, heranzuführen, nicht zu demütigen, dass diese Funktion möglicherweise zu Ende geführt wird oder zu Ende kommt, weil im Augenblick sieht die Konstellation so aus, dass nicht Deutschland der unmittelbare Ansprechpartner für Wladimir Putin ist, sondern im Grunde die Vereinigten Staaten. Putin will Russland wieder groß machen. Das, was man verloren hat und was Obama 2014 so undiplomatisch und unnötig artikuliert hat, Russland als eine Regionalmacht zu bezeichnen. Das mag richtig gewesen sein in der Analyse, aber man muss nicht immer alles aussprechen, was man denkt. Aber das auch wieder zurückzuerlangen zu wollen, und da sind im Augenblick nicht unbedingt die Deutschen prioritär die Ansprechpartner, umso weniger, so zögerlich sich die aktuelle Regierung lange also auch positioniert hat in dieser Hinsicht und man auch nicht so richtig weiß, wie geht es weiter. Das ist ja auch der Vorwurf des Auslandes. Gleichwohl, wenn man das deutsch-russische Jahrhundert verstehen möchte und auch sich vergegenwärtigt, dann kann man auch sich erklären, weshalb die Deutschen immer etwas zögerlicher sind in diesem Sinne. Aber ja, möglicherweise geht dieses Jahrhundert zu Ende, in der Tat.
Und ich lese in Ihrem Buch durchaus Sympathien für eine Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik.
Absolut. Ich habe immer dafür plädiert und mein Buch ist entstanden und auch in Druck gegangen vor dem 24. Februar. Ich habe immer dafür plädiert, dass wir viel zu lange im Grunde die Realpolitik nicht mehr haben walten lassen. Was wir im Übrigen in Zeiten des Kalten Krieges und der Herausforderung taten und in Zeiten, in denen der Westen zusammenstand, der NATO-Doppelbeschluss, der im Grunde wichtig war, den Herausforderungen Herausforderungen auch zu trotzen zum damaligen Zeitpunkt, den nuklearen Herausforderungen. Das hat sich unter Beweis gestellt, dass der Westen, wenn er sich einig war, zusammenstand und auch die Deutschen hier eine Führungsfunktion einnahm, dass das insgesamt auch in der Auseinandersetzung mit Russland wichtig gewesen ist und dass wir auch außenpolitische Ziele definieren müssen. Wir müssen rote Linien aufzeigen, wir müssen deutlich machen, was hat Russland zu gewinnen, was hat es aber auch zu verlieren. Eine solche Entschlossenheit hat mir in den letzten Jahren sehr stark gefehlt und nicht zuletzt die sträfliche Vernachlässigung der Bundeswehr, natürlich die energiepolitischen Abhängigkeiten, auf die man sich eingelassen hat. Zum Teil erklärlich, weil man in Zeiten des Kalten Krieges, selbst in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges, von der Energieversorgung immer damit rechnen konnte, dass Russland hier loyal liefern würde. Das hat sicher mitgeprägt, aber vor dem Hintergrund dessen, wie es sich entwickelt hat, jetzt im Aktuellen lagen wir daneben.
Das sagt Stefan Kreuzberger, hat das Buch geschrieben, Das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen, kostet 36 Euro. Haben Sie vielen, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr von Fritsch, wenn eventuell dieses deutsch-russische Jahrhundert vorbeigeht, etwas anderes wirkt momentan so, als würde es auch vorbeigehen, nämlich diese deutsche Rolle als Vermittler aufzutreten, lieber Geld zu zahlen, als Waffen zu schicken. Jetzt, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wirklich stehender Applaus im Bundestag für eine Aufrüstung. Ist auch diese Rolle vorbei? Wie beurteilen Sie das als Diplomat?
Ich hatte gesagt, Wladimir Putin hat in vielfacher Hinsicht, wenn man sich in seine Sicht versetzt, Schäden für sich angerichtet. Und dazu gehört, dass er das letzte Residuum deutscher Nachkriegspolitik bezeichnet hat. Nicht diese biedermeierliche Gemütlichkeit, in der wir mal gesagt haben, für die Sicherheit sind die anderen zuständig und uns zurückgehalten haben und die Bundeswehr auf Felge gefahren haben und in der wir kategorisch nicht bereit waren, jemanden, der Opfer der Aggression gewesen ist, auch mit Waffenlieferungen zur Seite zu stehen, weil jede Debatte darüber mit jenem Halbsatz platt gemacht wurde, der viele Debatten platt macht, in Anbetracht unserer Vergangenheit. Dennoch glaube ich, und insofern haben wir eine ungeheure Wende vollzogen, dennoch glaube ich, dass auch diesen Krieg überdauern wird, die Besonderheit des deutsch-russischen Verhältnisses, das in seiner Geschichte so reich ist, im Interesse füreinander, im Verständnis füreinander, in der Kenntnis füreinander. Und das ist meine Hoffnung, dass wir in einer anderen Zeit das wieder gewinnbringend dafür einsetzen können, um Russland und den Rest Europas, Russland ist ein europäisches Land, beieinander halten können. Und dann haben wir auch wieder die Chance, dies gestalten zu tun und für ganz Europa eine Rolle zu spielen, die dies positiv bewirkt.
Rüdiger von Fritsch hat das Buch geschrieben, Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. Das kostet 18 Euro und ist im Aufbau Verlag erschienen. Auch Ihnen vielen Dank für den Besuch hier in der Lesart.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Tja, und am Ende dieses Gesprächs frage ich mich, ob wir das nächste große Gespräch eigentlich noch gar nicht begonnen haben. Wir haben eine ähnliche Abhängigkeit wie von Russland in der Energie, haben wir eine technologische Abhängigkeit von China. Da sind jetzt gerade sehr bedrückende weitere Belege herausgekommen für Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren. Herr Dirksen, ist das das nächste Thema, über das wir hier reden müssen, wie wir uns da verhalten als Europa, als Deutschland?
Ja, mit der Betonung auf Europa. Ich glaube, was wichtig ist, was auch tatsächlich in meinen Augen zur Dämmerung des deutsch-russischen Verhältnisses beiträgt, ist die zunehmende Integration Deutschlands in Europa. Und zwar in der Position einer Führungsmacht. Und ich glaube, dass das, was Putin will, dass Russland und die USA auf Augenhöhe miteinander reden, das wird ja nicht passieren. Herr von Fritsch hat sehr schön, glaube ich, geschildert, dass im Grunde genommen Russland im Moment dabei ist, zum billigen Soldaten für China in Zentralasien zu werden. Und die Abhängigkeit von China wird ja wachsen für Russland. Wir müssen in der Tat, ich glaube, die Lektion aus dem, was in den letzten Monaten passiert ist, lernen, dass wir unsere Abhängigkeiten sehr wohl kontrollieren und sehr genau darauf achten, wie weit die gehen. Und was ich eben auch bei Herrn Kreuzberger als auch Herrn von Fritsch mit Interesse gelesen habe, ist, dass Klarheit und Härte in der Konfrontation das Mittel ist, mit dem man Russland begegnet. Und ich denke, das sollte man dann auch im Falle von China tun.
Jens Dirksen ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, Medienpartner dieser Lesart hier. Die Lesart vom Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit der Buchhandlung Proust in Essen und dem Schauspiel Essen. Und hier sind wir auch im Schauspiel Essen, im Grillo-Theater. Und da sind Sie alle hier. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart